Wir leben in einer Welt, die so vernetzt ist wie nie zuvor. Und doch fühlen wir uns paradoxerweise oft isolierter denn je. Jeder Vierte in Deutschland gibt an, sich einsam zu fühlen. Das ist kein bloßes Gefühl, sondern ein massiver Faktor für unsere mentale und körperliche Gesundheit. Wie bleiben wir in einer digitalen, beschleunigten Welt widerstandsfähig? Wie bauen wir echte Verbindungen auf, wenn Algorithmen unseren Alltag bestimmen? 8 Milliarden Kontakte und niemand zum Reden. Über die neue Einsamkeit. Das ist heute die Überschrift unseres Resilienz-Podcasts Mach dich unkaputtbar. Ich bin Jojo Schweizer und spreche heute mit einer Frau, die sich wie kaum eine andere mit der neuen Einsamkeit beschäftigt hat. Sie ist selbstständige Unternehmerin, Unternehmens- und Politikberaterin, hat weltweit das erste Ministerium gegen Einsamkeit in Großbritannien mit umgesetzt. Sie ist Publizistin, sie hat einen Audiopodcast und leitet einen eigenen Verlag. Einfach eine Expertin für gesellschaftlichen Wandel. Hallo und herzlich willkommen, Diana Kinnert.
Einen schönen guten Tag.
Ist ja Wahnsinn, dass du noch Zeit für uns hast.
Ja, ich bin immer beeindruckt, wenn ich das so höre. Das klingt ja, als hätte ich wahnsinnig viel zu tun.
Ja, ist das nicht so?
Naja, das sind ja schon alles so Projekte, die sich mal hin und wieder ergänzen. Und in einem Quartal mache ich mal ein bisschen mehr davon und in einem anderen Halbjahr ein bisschen mehr davon. Und insofern, also meine Work-Life-Balance muss sich keiner sorgen.
Also einsam bist du dann auch nicht?
Nee.
Du bist jung, lebst in der Großstadt, bist bestens vernetzt. Man würde jetzt mit dir nicht so an das Thema Einsamkeit denken oder bei dir. Was war denn der Moment in deinem Leben, als du realisiert hast, wir müssen über die Einsamkeit sprechen, und zwar jetzt?
Ah, da gab es 2 Momente. Der erste Moment war rationalerer Natur. Da war ich beruflich in Großbritannien unterwegs, habe da Politikberatung gemacht und bin so ein bisschen in die britischen gesellschaftlichen, politischen Debatten eingestiegen. Und da war es tatsächlich schon ein Thema. Also da hatte man über vor allem Altersarmut, Alterseinsamkeit gesprochen, auch im Kontext des demografischen Wandels. Was ist ein Angebot an eine alternde Gesellschaft, an eine alternde Generation? Das heißt, da bin ich eigentlich aus rationaleren Gründen mit aufgesprungen und fand es sehr interessant, weil wir darüber in Deutschland noch gar nicht gesprochen hatten. Und dann erst Monate, Jahre später, würde ich sagen, als ich schon tief im Thema drin war, hatte ich das Gefühl, es scheint doch auch viel privater etwas mit mir zu tun zu haben. Mhm. Du hast es gesagt, junge Menschen sind vernetzt, treffen, ich glaube, durchschnittlich in der Woche 12,5 Mal so viele Menschen wie alte Menschen. Das heißt, der junge Mensch hat per se im Theme irgendwie Connectivity eigentlich kein Problem mit sozialer Quantität, also mit der Quantität sozialer Kontakte. Mhm. Und ich hatte aber das Gefühl, auch gerade aus dem Bekanntenkreis, da leidet man an irgendetwas, man krankt an irgendetwas Relationellem, also an irgendetwas, das mit Beziehungen zu tun hat. Und dann kam aber irgendwie so etwas wie eine Unverbindlichkeit, wie eine Oberflächlichkeit, wie dass Leute immer absagen, weil sie Multi-Option haben in dieser Multi-Optionsgesellschaft. Und da hatte ich das Gefühl, das scheint tatsächlich auch eine neue Einsamkeit zu sein, die eben mit der Qualität sozialer Verbindung zu tun hat. Und deswegen scheint es gerade auch ein Thema für junge Menschen zu sein.
Hat dich das am meisten überrascht, dass das wirklich ein Thema für die jungen Menschen ist?
Na, das war das erste große Momentum, bei dem ich gedacht habe, das ist ein Thema anders als bei anderen politischen, das kannst du nicht nur aufgreifen, das hast du schon zu Ende gedacht, sondern da passiert tatsächlich irgendwas, was ich von Anfang an nicht richtig überblicken konnte. Und dann war der größere Aha-Moment, dass man dann überlegt hat, das ist nicht nur per se die Alterskohorte. Also der 18-Jährige heute leidet unter Einsamkeit, aber er leidet stärker unter Einsamkeit als der 18-Jährige vor 40 Jahren. Das heißt, es ist nicht das Alter selbst. Und da bin ich dann tatsächlich, würde ich von mir aus sagen, auch über die Forschung und die Arbeit in Großbritannien hinausgegangen. Denn in Großbritannien haben sie sich dann sehr irgendwie bemüht, was kann man für Orientierungswochen an der Universität anbieten, wenn ein junger Mensch neu in eine Stadt kommt. Also man hat es so sehr an einem jungen Lebensmodell festgemacht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, wenn der heute Junge aber einsamer ist als der Junge gestern, dann scheint es etwas mit der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Bedingungen zu tun zu haben. Und da reinzugehen, was hat das mit Individualisierung zu tun, was hat es mit Digitalisierung zu tun, das war für mich der größere Aha-Moment, von dem ich immer noch sagen würde, dass ich da auch noch nicht alles verstanden habe.
Die Frage ist, ob wir das jemals verstehen. Wir haben Highspeed-Internet in der Hosentasche, aber unsere gefühlte Verbundenheit, die sinkt, während die technische Vernetzung steigt. Haben wir uns da verloren? Wo haben wir uns verloren? Ist vielleicht auch das Internet, Highspeed, diese, du hast es gerade, die Multi-Optionen genannt, die wir haben, sind die schuld daran?
Ja, es hat alles was damit zu tun natürlich. Also es gibt immer in der Einsamkeitsforschung eigentlich 2 Thesen. Die These 1 ist, für alte Menschen ist Internet und Technologie gut. weil überspitzt gesagt, die in ihrer Gebrechlichkeit, in ihrer Isolation objektifizierbar isoliert sitzen. Also das heißt, die bemühen sich oder kranken an einer Einsamkeit, die mit einer Verwaistheit und einer Leere um sie herum zu tun hat, während der junge Mensch eigentlich mitten im Lärm ist, mitten im Trubel und sich da irgendwie nicht erkennbar fühlt und nicht genau weiß, an wen er sich richten soll. Und das heißt, der junge Mensch, der braucht die Instrumente nicht. Der Alte braucht die Instrumente, um mit anderen in Kontakt zu sein. Das heißt, der alte Mensch, der kann mit Social Media, der macht dann Stadt, Land, Fluss über einen Zoom-Call, haben wir in Corona viel gemacht. Das tut den alten Menschen gut, weil sie Freundschaften dann führen können und in Beziehungen sind, in sozialen Kontexten sind übers Internet. Der Junge hingegen, der hat all das und der weiß aber quasi im Prinzip von lauter Bäumen nicht irgendwie, wo der Wald ist. So irgendwie, das heißt, der hat was Instrumentelles und für den ist es eher eine Gefahr. Also der Junge vergleicht sich eher mit irgendwelchen Influencern auf Instagram, hat das Gefühl, ich habe Unzulänglichkeiten, ich bin nicht gut genug. Der junge Mensch habe ich in Projekttagen mit Schulen irgendwie erlebt. Der junge Mensch sagt, ich habe zwar beste Freunde, ich traue mich aber nicht, denen alles zu sagen, weil ich will denen nicht zur Last fallen. Ich möchte ein guter Freund sein und ich möchte nicht ausgewechselt werden, wenn ich zu traurig bin. Das heißt, der junge Mensch hat eher ein konzeptionelles Problem mit einer Öffnung, mit einer Intimität, mit einer Geborgenheit. Und das ist eher im technologischen Rahmen für ihn bedrohlicher. Und deswegen würde man sagen, für den Alten ist das Internet eher gut, für den Jungen ist es eher schlecht. Und dann haben wir aber natürlich noch ganz andere Ebenen. Das ist dann die Ebene von Echokammern. Also gibt es eigentlich Algorithmen auf den Internetseiten, auf denen wir uns befinden, die uns eigentlich voneinander eher trennen? Gibt es eine andere Geschwindigkeit, dass wir irgendwie uns gar nicht richtig zur Ruhe lassen können, irgendwie auch in Beziehungen, weil es immer was Besseres gibt? Wir haben eine Tinder-Generation, irgendwie nicht reparieren, nicht reingehen, sondern mit dem nächsten Swipe immer gucken, wo was Besseres ist. Das ist alles natürlich digital begleitet.
Also macht die digitale Welt uns auch einsam, wobei sie aber vorgibt, es nicht zu tun.
Ja, es ist ein bisschen komplexer. Es gibt so eine Dokumentation, ich glaube schon seit 5 oder 7 Jahren oder so über Netflix, die heißt Das soziale Dilemma. Und da geht es darum, dass die sozialen Plattformen uns natürlich versprechen, irgendwie Facebook, überall Freunde, damals StudiVZ und so. Also man kann mit Menschen in Verbindung sein. Gleichzeitig hatten wir mal über den Fall vom Brexit und von Cambridge Analytica, wie bestimmten Leuten nur bestimmte Inhalte angezeigt worden sind, damit sie mehr Angst haben und das eigentlich für viel größeren Populismus gesorgt hat, für größeres Misstrauen gesorgt hat, für größere Feindseligkeiten gesorgt hat. Und so funktionieren soziale Plattformen bis heute. Die werben mit dem Versprechen, Menschen zusammenzubringen, haben aber eigene Algorithmen, die uns quasi nur Inhalte anzeigen, die uns selbst bestätigen. Dadurch verlernen wir auch auf eine gewisse Art und Weise in Beziehungen Konflikte auszuüben oder irgendwie in Konfrontation zu gehen. Das heißt, wir werden dadurch auf irgendeine Art beziehungsunfähiger, sind dann nur noch irgendwie in Infrastrukturen mit denjenigen, in Telegram-Gruppen, in Facebook-Gruppen, irgendwie jeder blockiert jeden, nur noch mit denen, die uns komplett zustimmen. Und das sorgt eigentlich dafür, dass wir isolierter sind. Also das heißt, ja, das Versprechen ist da, dass es sozialer wird. Das Ergebnis ist oftmals, und da gibt es viele Studien zu unterschiedlichen Dimensionen, dass es eigentlich eine größere Herausforderung ist.
Du hast gerade sehr interessante Sachen gesagt, die uns immer zustimmen. Auf die KI kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Vorher wird die Frage, es wird häufig in Kontexten mit sozialer Entfremdung, wird der Satz, wir teilen Räume, aber keine Geschichten mehr geprägt. Teilst du diese Meinung?
Ja, also das ist, würde ich sagen, auch das größte Problem der Politik allgemein. Also wir haben ja große Transformationsprojekte. Wir wollen eine Energiewende hinschaffen, wir wollen grüne Wachstumsmärkte, wir müssen von Kohle weg zum Beispiel. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen gebürtig. Ich habe viele Leute im Freundesbekanntenkreis, deren Familien zum Beispiel wirklich Kohlearbeiter sind, Gastarbeiter sind, die da irgendwie eigentlich ihre Lebensgeschichte, ihre Lebensbiografie verbracht haben. Und wenn man dann, was ich ja sehr nachvollziehen kann, gegenüber einer Nachhaltigkeit, gegenüber einem Umweltschutz, gegenüber einer Ressourcenschonung sagt, mit dieser Dreckskohle wollen wir nicht in die Zukunft, sondern wir wollen eigentlich was ganz anderes, dann ist das in der Sache richtig. Aber wenn man Leute anspricht mit Dreckskohle, dann sind das meine Eltern, sind das meine Großeltern, sind das irgendwie die Verwandten meiner Freunde, deren Lebensgeschichte und deren Lebenswerk ja auch ein Stück weit degradiert wird. Und da habe ich das Gefühl, werden Leute nicht richtig adressiert. Das haben wir mit den Demonstrationen gerade im Osten Deutschlands genauso gesehen, vor allem irgendwie mit Pegida. Wir haben das mit den Bauernprotesten gesehen. Also wir haben oftmals einen Gegeneinander in der Sache Und das hat damit zu tun, dass Menschen nicht als Menschen mitgedacht werden. Wenn wir irgendwohin transformieren wollen, müssen wir doch ein bisschen ansprechen, wie jeder in der neuen Gesellschaft auch zum Gewinner werden kann. Wie kann derjenige denn profitieren? Und das ist dann nicht nur der Biobauer oder das ist nicht nur der, keine Ahnung, Nachhaltigkeitsexperte oder der irgendwie Schuhsohlenentwickler bei, weiß ich nicht, Adidas, der mit einer grünen, nachhaltigen Sohle jetzt irgendwie einen guten Wachstumsmarkt irgendwie findet und dort seinen Platz findet, sondern man muss ja auch gerade bei den Leuten, die in dieser Gesellschaft sind, die an dem Fortschritt einer alten Gesellschaft gestern gearbeitet haben, für die muss man neue Rollen definieren und die muss man direkt ansprechen. Und da habe ich das Gefühl, fehlen die Narrative für. Also wir sind hier irgendwie alle da, wir sagen auch alle, wir wollen irgendwie nach vorne, aber es ist schon sehr klar, dass bestimmte Gruppen, bestimmte Milieus, jetzt reden wir über die Automobilindustrie beispielsweise, dass die nicht richtig mitadressiert werden, wo deren Platz ist. Und dann kann ich natürlich auch als Politikwissenschaftlerin ja übrigens nachvollziehen, wenn das bedeutet, dass die Leute nicht genau wissen, wie kann ich denn da mitgehen und was ist meine Rolle.
Mhm. Lass uns wieder auf die Einsamkeit zurückkommen. Einsamkeit, du bezeichnest das oder die Vereinzelung als Megatrend. Wenn wir das jetzt durch die Brille der Gesundheitsprävention sehen, was macht denn die chronische Einsamkeit mit unserer psychischen Widerstandskraft, mit der Resilienz?
Ja, da gibt es Forschung seit den 1970er Jahren eigentlich schon in den USA. Also zunächst einmal muss man sehr klar definieren, was Einsamkeit ist. Ja. Einsamkeit ist etwas anderes als alleine sein. Mhm. Also in dem Moment, in dem ich immer mal wieder zeitlich irgendwie begrenzt entscheiden kann, mich zurücknehmen zu wollen, irgendwie auch gerne alleine bin für Kontemplation, Erholung, Inspiration, ist es eben ein Alleinesein. Und das ist kein Problem. Was ein Problem ist, wenn über eine dauerhafte Zeit, und in der Forschung geht man meistens von 3 Monaten aus, wenn es dann eine Diskrepanz gibt zwischen, wie ich mir wünsche, sozial eingebunden zu sein und wie ich erreichen kann, sozial eingebunden zu sein. Also wenn ich das einfach nicht schaffe und irgendwie das dauerhaft nicht hinkriege, dann ist es Einsamkeit. Und dann ist es ehrlicherweise auch wichtig für Politik, Forschung, aber auch für Leute, die man im Umfeld beobachtet. Das kann man von außen nicht sehen. Also die alleinstehende Frau, irgendwie auch ein Eremit, der wahrscheinlich ganz alleine auf einem Berg wohnt, der muss nicht einsam sein, obwohl man das vielleicht von außen sagen würde, weil da drumherum keiner ist. Mhm. Andererseits kann ich mitten in Berlin von 1000 irgendwie Leuten umgeben sein und mich schon einsam fühlen. Also Einsamkeit ist nichts Objektives, nichts Objektifizierbares, sondern es ist ein subjektives Leidensgefühl. Und die Medizinforschung sagt, sobald dieses subjektive Leidensgefühl für über 3 Monate vorliegt, hat es radikale gesundheitliche Konsequenzen. Also es hat natürlich einen Einfluss auf Suchterkrankungen, es hat einen Einfluss auf Bewegungsmangel, auf schlechte Ernährung, auf eben Rauchen und Alkohol. Es hat was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun, die steigen. Natürlich mit Depressionen, psychischen, seelischen Leiden, die steigen. Demenz steigt. Es gibt eine Metastudie aus Schweden aus dem Jahr 2010, die hat über 300 andere Gesundheitsstudien miteinander berechnet, bereinigt, vermengt und herauskommt, dass Einsamkeit so krank macht wie 20 Zigaretten am Tag. Daraus kann man folgern, dass Einsamkeit die verfrühte Sterbewahrscheinlichkeit um fast bis zu 30% erhöht. Mhm. Und das sind Fakten, die überall auf der Welt dazu geführt haben, bei Papst Franziskus beispielsweise, beim alten US-Präsident Barack Obama, aber auch bei Justin Trudeau in Kanada, dass überall gesagt worden ist, Einsamkeit ist eigentlich die neue Volkskrankheit und macht uns kranker irgendwie als alle anderen. Und deswegen brauchen wir da auch ein politisches Augenmerk drauf.
Und deshalb hast du wahrscheinlich auch in Großbritannien an dem Konzept für die Anti-Einsamkeitsministerium mitgewirkt. Brauchen wir ein Ministerium dafür, vielleicht auch hier bei uns in Deutschland?
Ja, da bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig. In Großbritannien war die Idee, dass Einsamkeit ein Querschnittsthema ist und dass es wichtig ist, dass erstmal die Gesellschaft drüber spricht und einen Bedarf formuliert. Mhm. Wir haben das irgendwie, also wenn wir da über Feminismus sprechen, über Gleichberechtigung von Männern und Frauen, dann ist es ein Thema, darüber hat man vor hunderten Jahren schon das erste Mal gesprochen und wir sehen gerade in dieser Woche, irgendwie in diesen Monaten, wie weit wir damit gekommen sind. Bei Umweltschutz genauso, bei Friedenspolitik genauso. Das heißt, es gibt bestimmte gesellschaftliche Phänomene, die kann man nicht von einem Tag auf den anderen lösen, sondern da ist es wichtig, dass Gesellschaft sensibel ist und mitdenkt. Und aus dem Grund war es wichtig, in Großbritannien zu sagen, ja, man kann versteckt in anderen Ministerien bestimmte Maßnahmen ergreifen, Aber die wichtigste Aufgabe ist, das Thema selbst zum Thema zu machen. Und das machen wir, wenn es ein eigenes Gesicht gibt, wenn es einen eigenen Kopf gibt, wenn es einen eigenen Fördertopf gibt, wenn es ein eigenes Haus dafür gibt. Und das sehe ich ein. Das heißt, ich würde mich auf gar keinen Fall wehren, wenn man eine Landespolitik irgendwo in Deutschland hätte oder eine Bundesregierung, die sagt, wir machen ein eigenes Ministerium. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass das Thema eben nur dort ausgelagert wird, weil es mit allem zu tun hat. Also alte Menschen, die zu wenig Rente bekommen, um ins Theater gehen zu können, da ist es ein Thema, da spielt Einsamkeit eine Rolle. Das ist dann aber im Grunde ein Rententhema. Wenn irgendwie junge Menschen auf dem Land kein Jugendzentrum haben, wo sie sich mit anderen treffen können, ist es ein kommunales Thema. Dann hat es was mit Kiezkultur, mit Quartierspolitik zu tun. Wenn es um soziale Netze geht, dass wir in der Individualisierung irgendwie, keine Ahnung, Patchwork-Familien haben, die vielleicht auch nicht funktionieren, eine Individualisierung haben, wo die sozialen Netze in Familie und Freundeskreisen fehlen, dann hat es was mit Sozialpolitik zu tun. Also Einsamkeit ist ein Querschnittsthema durch alle politischen Themenfelder durch. Und man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, das eine Ministerium könnte sich darum kümmern.
Was wäre deiner Meinung nach stattdessen sinnvoll?
Wir haben seit der letzten Bundesregierung in Deutschland ein Kompetenzzentrum Einsamkeit. Das finde ich schon sehr wichtig, weil es aus unterschiedlichen Kommunen, Landesregierungen bestimmte Maßnahmen zusammenfasst, auch evaluiert, Pilotmodelle vorstellt. Also da hat man zumindest mal eine Zentrale, bei der mal alles zusammenläuft und man gucken kann, was davon wollen wir behalten, was funktioniert, was nicht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das muss ein Thema sein für jeden Politiker. Also das muss ja in der Agenda jeden, der Gesellschaft mitbaut, eine Rolle spielen. Wir haben in Großbritannien eine Sache gemacht, wir haben einen Einsamkeitsindex entworfen. Das heißt, bei jedem größeren Gesetzesvorhaben sagen wir quasi mit, was ist der Einfluss darauf auf Einsamkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir sparen Kunst- und Kulturprogramme zusammen, würde unser Einsamkeitsindex in Großbritannien sagen, das ist scheinbar für den Finanzhaushalt der Regierung gut, aber ob Menschen dann zusammenkommen, ob die sich kennenlernen, weil ihnen die Kunst- und Kultursphären fehlt, da würden wir quasi wahrscheinlich einen roten Haken erstmal dran machen. Und das quasi in jeden Politikbereich, an jeden Politiker heranzuführen, wäre eine große Aufgabe. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht so weit ist. Denn immer wenn ich mit Politikern über Einsamkeit spreche, ist deren erste Assoziation ja im Grunde die 95-jährige Witwe, um die muss sich mal gekümmert werden. Dass das aber ein Thema ist, das durch die ganze Gesellschaft geht, das mit Fragmentierung, mit Individualisierung, eben auch mit Digitalisierung, mit Kapitalismus, also mit wirklich grundgesellschaftlicher Veränderung zu tun hat, glaube ich, wird in der Politik noch nicht richtig verstanden.
Das heißt, es fehlt an Aufklärung.
Ja, an Aufklärung, an Offenheit, an der Bekämpfung auch von Stigmatisierung. Also es ist ja auch so schwierig. Du hast es eingangs gesagt, jeder Vierte fühlt sich einsam. Und das sind aber so ein paar Studien, die widersprechen sich teilweise, weil manchmal sagt auch kaum jemand, dass er sich einsam fühlt. Zum Beispiel, wenn er quasi mit Klarnamen das sagen muss, da weiß man, das ist alles schambehaftet. Und wenn das Thema stigmatisiert ist, schambehaftet ist, dann haben wir ein Problem. Wir haben in Großbritannien mal ein Projekt gemacht, wo wir so eine Art Einsamkeitscafé gegründet haben, wo Einsame quasi hingehen konnten, damit sie mit anderen zusammen sind. Das hat ja gar nicht funktioniert, weil du outest dich ja als einsam und du leidest ja drunter, dann gehst du doch nicht dahin und bist wieder retraumatisiert und zeigst eigentlich allen anderen, guck mal, ich bin der, der was mit anderen zu tun haben will, aber scheinbar will keiner was mit mir zu tun haben. So, das ist natürlich irgendwie ein Tabu, das ist stigmatisiert, das ist schambehaftet. Und dass Menschen öfter darüber sprechen, was Einsamkeit wirklich ist, dass sie nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern dass sie eben auch mit Gesellschaft zu tun hat. Dass es Risikofaktoren gibt, wenn man zum Beispiel krank ist und das Haus nicht verlassen kann. Wenn man einen plötzlichen Renteneintritt auch irgendwie hat und das Gefühl hat, ich habe mich einfach wirklich verlassen auf Kollegen, auf eine sinnvolle Tätigkeit irgendwie, auf ein Selbstwertgefühl, das auch auf Arbeit beruhte und das fällt alles weg, dann hat man einen Risikofaktor für Einsamkeit. Und da fehlt es tatsächlich an Aufklärung, aber eben auch an Offenheit und Austausch.
Wer muss diese Aufklärung, diese Offenheit in den Austausch, wer muss dahin gehen? Sind das Ärzte, sind das Politiker oder sind das einfach die normalen Menschen?
Es sind, wie du dir denken kannst, natürlich alle. In Großbritannien hatten wir einen starken Schwerpunkt auf die Gesundheitspolitik. Das ist natürlich jetzt auch für diesen Podcast nochmal interessanter. Ja. weil wir, also ich habe ein bisschen mehr noch herausgearbeitet, außer dem, was ich in Großbritannien gemacht, dass es Landesunterschiede gibt. Mhm. Und zwar gibt es in den skandinavischen Ländern, in Dienstleistungsgesellschaften wie Lettland oder so, Estland zum Beispiel, da gibt es ja schon ganz andere Gesundheitspolitiken, ja, die sich viel stärker auch mit mentalen Gesundheiten beschäftigen, die viel stärker in der Prävention mentaler Gesundheit vorangehen, die ganz andere Präventionstöpfe haben, die ganz andere Finanzierungsmodelle haben, auch für Psychotherapieangebote und so weiter. Und das ist in Industriegesellschaften, also in Großbritannien, in Deutschland, auch zum Teil in Frankreich, nicht so gut. Und daraus irgendwie habe ich auch abgeleitet, dass mit unserer Industrialisierung, unserer verfrühten, sehr körperlich versierten Industrialisierung bestimmte Dinge einhergegangen sind. Nämlich beispielsweise, dass die Menschen, die körperliche Arbeit verrichten, in der Mitte ihres Lebens einen anderen Anerkennungswert in der Gesellschaft haben als Kinder und irgendwie Großeltern beispielsweise. Das kann man vergleichen, dass in Skandinavien oder in Estland, Lettland Eltern, Großeltern und Kinder eine andere Wertigkeit haben, also eine viel höhere als in Industriegesellschaften, wo es im Grunde um die Maloche quasi im Zentrum geht. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel eine alte Person, die in Rente geht, sich in Skandinavien oder in Lettland besser aufgehoben fühlt, auch das Gefühl hat, ich bin immer noch ein wertiger Teil der Gesellschaft, während in England oder in Deutschland der Rentner das Gefühl hat, scheiße, jetzt falle ich anderen zur Last und mache irgendwie gar nichts mehr. Und das geht auf Selbstwertgefühl. Und dann mutet man sich auch anderen nicht mehr zu. Hatte viele so Fälle, wo ich mit alten Menschen drüber gesprochen habe, du bist einsam, aber hast du denn keinen? Und die sagen dann, doch, doch, ich habe ganz viel Familie und Freunde, aber ich will die nicht immer anrufen, ich falle denen doch zur Last. So, das hat was mit einem Selbstwertgefühl zu tun, von dem ich glaube, es hat was mit Industrialisierung zu tun. Und wenn wir jetzt die Schleife nochmal schließen, hat das was mit Gesundheitspolitik zu tun. Also eine Industriegesellschaft hat eine Gesundheitspolitik und einen Medizinbegriff hervorgerufen, der wahnsinnig reaktiv ist, der quasi das gebrochene Bein heilen will, der aber nicht sieht, dass Nachbarschaftsfeste wichtig sind für die Gesundheit des Menschen. Das heißt, wir haben in Großbritannien 2019, 18 war das ungefähr, haben wir ein Gesetz verabschiedet, das bis 2023, also jetzt auch schon in der Vergangenheit liegend, jeder Allgemeinmediziner, jeder Hausarzt eine Fortbildung zum Thema Einsamkeit gemacht haben muss. Damit er auch erkennt, dass wenn jemand irgendwie eine depressive Verstimmung hat, dass es nicht automatisch ein Medikamentenfall ist, sondern dass es erstmal etwas ist, wo man im Anamnesegespräch erstmal fragt, wie ist denn dein Beziehungsgerüst? Wie kannst du dich denn einbinden? Hast du eine soziale Resonanz in deinem Leben? Das sind Dinge, die haben etwas mit Medizin und Gesundheit zu tun. Und ich glaube, dass in Industriegesellschaften der Ärzteapparat, das Medizinstudium nicht hinreichend darauf vorbereitet ist.
Du hast auch gesagt, Einsamkeit ist eigentlich die neue Volkskrankheit. Was wäre denn die kleinste, einfachste Übung, die vielleicht jeder von uns heute noch tun könnte, um soziale Resilienz zu stärken? Gibt es sowas wie so einen Fitnessplan für unsere Bindungsfähigkeit?
Oh, da bin ich der falsche Gesprächspartner für, weil ich ja sehr irgendwie strukturell politisch daran arbeite. Da müsste man viel eher mit einem Therapeut, mit einem Coach drüber sprechen. Was ich glaube, und das kann ich ja privat teilen, was hilft, ist, sich seines eigenen Beziehungsgefüges mal klar zu werden. Ich hatte Zeiten, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe nur Leute um mich herum, die mir immer nur zustimmen, weil ich nicht so gut aushalten konnte, wenn mir jemand irgendwie Kritik gibt oder wenn ich in Konfrontation war. Und dann sind das natürlich keine richtigen, aufrichtigen Beziehungen, weil du brauchst da jemanden, der sich auch traut, dir die Wahrheit zu sagen. Du musst auch von jemandem, den du magst, auch Kritik annehmen können. Und da muss man vielleicht mal seine eigene Beziehungsstruktur auch ein Stück weit hinterfragen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass früher, wenn bei mir die Musik ganz laut in der Wohnung war, da sind die Nachbarn persönlich runtergekommen und haben dann geklingelt und haben gesagt, Diana, die Musik ist ein bisschen zu laut. Ich musste denen ins Gesicht gucken, ich musste die Kritik einstecken. So funktioniert aber irgendwie Beziehungsarbeit. Das hat ja was mit Reibung und Streit auch zu tun. Mhm. Und inzwischen haben wir gerade bei einer sehr jungen Generation immer mehr Vermeidung. Man kennt dieses Beispiel, man ruft einen unter 20-Jährigen spontan auf dem Telefon an, der geht aber nicht dran oder man wird sogar weggedrückt und eine Sekunde später kommt die WhatsApp, was willst du denn? Das kann man wissenschaftlich hinterfragen, was das bedeutet. Nämlich, dass dieser Anruf einen Stress auslöst, weil er irgendwas Unerwartbares mit sich bringt und vielleicht auch eine Kritik, auf die ich nicht vorbereitet bin. Wenn ich aber sofort schreibe, dann habe ich das, dann kann ich das wieder weglegen, dann kann ich das irgendwie archivieren, dann habe ich da mehr Kontrolle drüber. Mhm. Und das hat etwas mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Und ich glaube, dass auch gerade in so einer digitalen digitalen Welt, wo wir alle Leute boykottieren können, blockieren können, irgendwie auf bestimmten digitalen Straßen nur algorithmische sehen, was uns irgendwie vorgespielt wird, dass das natürlich eine sehr individualisierte irgendwie Straße ist, bei der vielleicht das, was wir eigentlich kennen, nämlich auf Familienfesten zu streiten, mal irgendwo hinzugehen, wo Leute nicht meiner Meinung sind, wo das ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, was wichtig ist zum Thema Einsamkeit, ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also sich auch mal zu fragen, was führe ich eigentlich für Beziehungen? Kann ich mit Leuten sprechen, die nicht meiner Meinung sind? Kann ich Leute integrieren in meinen Freundeskreis, die anders sind als wir? Und ich glaube, dass da viel mit zusammenhängt.
Du konntest mir aber doch sehr gut antworten.
Ja.
Aber lass mich die Frage noch mal ein bisschen anders stellen für dich. Ja? Du forderst mehr dritte Plätze, also Plätze jenseits von Arbeit und zu Hause, wo man sich unverbindlich begegnen kann. Wo können wir denn im Alltag solche Räume schaffen? Wo können wir da ansetzen?
Ja, die gehen ein Stück weit verloren natürlich. Also früher hatten wir offene Marktplätze, Innenstädte. Jetzt reden wir schon seit Jahrzehnten im Grunde über das Innenstadtsterben, weil sich viele Lokale und Geschäfte gar nicht mehr lohnen, weil man es bei Amazon und sonst wo bestellt. Gleichzeitig sagen die Leute auch, ich gehe auch gar nicht mehr einfach so raus, weil ich bin dann immer mit Konsumzwang behaftet. Also ein Kaffee kostet halt nicht mehr 80 Cent, der kostet dann 4,30 Euro. Ja. Irgendwie Kino kostet auch nicht mehr irgendwie 6 D-Mark, sondern auf einmal 25 Euro. Also die Sachen sind teurer geworden und sie werden zunehmend auch kapitalisierbar gemacht. Ich habe jetzt in Berlin natürlich ganz viele junge, angesagte Freunde, die jetzt alle in so Luxus-Paddle-Clubs sind. Also die dann da irgendwie Badminton und Tennis und alles spielen. Und das kostet dann auch alles 200 Euro im Monat irgendwie Luxusmitgliedschaft, wo ich mich frage, was ist denn mit der alten Tischtennisplatte geworden? Warum haben wir das Gefühl, dass etwas nur eine Wertigkeit hat, wenn wir dafür bezahlen? Dann gibt es auch gerade in so Städten wie Hamburg, Berlin dann bestimmte Mental Health Walks. Also da triffst du dich mit Leuten, um zusammen spazieren zu gehen, aber da musst du dich anmelden, da musst du eine Anmeldegebühr bezahlen, da musst du einen Kaffee kaufen und du denkst, nee, man kann doch auch einfach so spazieren gehen. Und da habe ich das Gefühl, das müssen wir ein Stück weit hinterfragen und da muss sich Politik auch für verantwortlich fühlen, dass wir Parks haben mit Öffnungszeiten, dass wir Thema Stadtbild auch ein sicheres und schönes Stadtbild haben, wo auch irgendwie die Reinigung irgendwie stimmt, wo die Sauberkeit irgendwie stimmt, wo die Öffnungszeiten auch da sind. Ich fände es schön, wenn man irgendwie natürlich guckt, dass man die Parks, die wir haben, nicht abfackelt, aber es wäre auch wichtig, dass man da vielleicht grillen kann, dass man da picknicken kann, dass das nicht überall verboten ist. Also so Sachen spielen natürlich eine Rolle. Wo können wir Grünflächen irgendwie reaktivieren? Wo können wir öffentliche Plätze beibehalten und die nicht alle privatisieren? Und wo können wir das politisch irgendwie quartiersmäßig auch so gestalten, dass das nicht immer mit Kosten einhergeht? Und dann, glaube ich, können sich da Leute natürlich treffen.
Ich finde das wahnsinnig interessant. Bisher in den Podcasts über Einsamkeit war es wirklich immer nur auf den Menschen bezogen, ne? wie er sich gesundheitlich besser helfen kann, um resilienter zu werden. Aber diese Sichtweise hin zur Politik, das ist Wahnsinn. Also das wird mir jetzt gerade so bewusst. Das ist wow, was man alles im Großen machen kann, damit wir uns im Kleinen nicht einsam fühlen, finde ich Wahnsinn.
Ja, und das hat eine Gesundheitsrelevanz. Ja, ja. Also ich kenne ja dann auch, dann bin ich auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen mit Ärzten und so weiter und wir reden alle nur über diese Diagnose.
Ja, ja.
Und dann kommt man aber auch natürlich mit so einer medizinischen Empfehlung, die dann so wahnsinnig kurzfristig ist. Aber wir sind halt, und das ist das, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, was mein viel größerer Aha-Moment war. Wir sind halt nicht isolierte irgendwie Atome, sondern der Mensch ist ein soziales Säugetier, der funktioniert in einem sozialen Kontext. Der braucht eine Verortung, der braucht eine Abgrenzung, der braucht eine Resonanz. Und deswegen gehört zu einem modernen Gesundheitsbegriff ganz per se, und das ist auch mein Problem ja oftmals mit so einer Achtsamkeitsthematik aktuell, es geht nicht um dieses Zurückziehen in sich selbst. Das ist auch wichtig, damit man in sich selbst aufräumt. Aber das, woran es aktuell eigentlich hapert, gesamtgesellschaftlich in modernen Gesellschaften, ist, wie verbinde ich mich mit meiner Umwelt? Wie sind die Beziehungen zu meiner Umwelt? Fühle ich mich fair behandelt? Fühle ich mich adressiert? Glaube ich, zu wirken zu können für die Gesellschaft um mich herum? Nur wenn ich das alles bejahe, dann kann ich das selber einfordern. Dann bin ich solidarisch. Dann baue ich auch etwas für andere mit. So, und dann bauen sich gesellschaftliche Konstrukte. Dann kann ich überhaupt erst von einem Wir sprechen. Sonst spreche ich von, ich möchte jetzt hier zum Arzt, mir geht es nicht gut und der andere nimmt mir irgendwas weg. Da sind wir bei einer mentalen Grundarchitektur und Grundstruktur eigentlich schon von Populismus Kapitalismus und von allen autoritären Kräften. Und was wir hinkriegen müssen, ist die soziale Infrastruktur, eine mentale Architektur von Zusammengehörigkeit, von Solidarität, von Beziehung als Gegenbeispiele von Einsamkeit, das hinzukriegen. Und das ist ganz eng mit dem wirklich fast isolierten Gesundheitsbegriff des Einzelnen verbunden. Mhm.
Finde ich wahnsinnig interessant. Was ich auch schön fand, wie du gesagt hast, hey, was ist mit der alten Tischtennisplatte? Ja. Da trifft man sich doch. Da sind wir jetzt dann auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wo man daheim alleine ja jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Spielt man vielleicht kein Tischtennis, aber kann reden. Da ist jemand, der auch nicht schlecht gelaunt ist, den man vielleicht an der Tischtennisplatte trifft, wo man sich dann vielleicht auseinandersetzen muss. Jemand, der immer zustimmt, die künstliche Intelligenz. Das klingt so nach einer Lösung, nach yay, da ist jemand, der mich echt gern hat. Ist das ein Resilienztool, das uns stützt oder die neue Einsamkeitsfalle?
Es ist beides natürlich. Also es kann ähnlich wie bei der Digitalisierungsthese bei Alten und Jungen, es kann bei Menschen, die genau wissen, was sie wollen, wen sie brauchen, die den Unterschied zwischen Maschine und Mensch kennen und die den Menschsein für sein Menschsein schätzen, eine gute Unterstützung sein. Also irgendwie erinnere mich bitte heute Abend mal an meine Tabletten, erinnere mich daran, dass ich mal morgen meine Tochter anrufen muss, so Sachen. Also es kann einfach ein guter Unterstützungswerkzeug sein. Mhm. Was natürlich schwierig ist, ist, wenn es kompensatorisch wirkt. Und wir haben inzwischen ja auch immer mehr extreme Beispiele von Menschen, die ja auch in romantischen Beziehungen sind mit bestimmten Chatbots, die da irgendwie das Gefühl haben, weil ich mich hier so verstanden fühle und in der Außenwelt nicht, werde ich mich nur noch mit ihm beschäftigen und meine Freunde treffe ich gar nicht mehr. Da würde ich aber grundsätzlich sagen, das Problem ist nicht die KI, das Problem ist nicht der Chatbot. Das Problem ist, warum siehst du den Unterschied nicht, was andere Leute dir an Bereicherung bringen können? Mhm. Warum glaubst du, dass jemand, der dir immer nur zustimmt, der ist, der eine wirkliche Bereicherung für dich ist, statt jemand, der dich wohlwollend, vertrauensvoll auch auf neue Ideen bringt. Und deswegen würde ich ungern sagen wollen, die KI ist das Problem, sondern am Ende ist das Problem ja dann der Mensch, der scheinbar eine Misstrauenskultur aufgebaut hat, der unverbindlich ist, der auch Menschen kränkt und verletzt, weshalb sie sich zurückziehen und sagen, ich will draußen in dieser bösen Welt nicht mehr unterwegs sein, weil da werde ich immer nur gekränkt und verletzt. So, und da, glaube ich, müssen wir drüber sprechen, also über einen Umgang miteinander. Und wenn der funktioniert, wenn eben diese soziale Architektur funktioniert, dann kann keine KI der Welt so attraktiv sein, dass ich nicht lieber an der Tischtennisplatte stehe mit meinem besten Freund.
Sagst du das eigentlich deinen Freunden? Hey, kommt doch mal raus, also euer elitärer Club, schön und gut, aber lass uns Tischtennisplatte spielen?
Naja, ich bin kein Tischtennistyp, aber grundsätzlich ja. Also ich sage, nee, ich werde auch nicht, also ich bezahle jetzt hier keine 200 Euro, um mit euch in diesen Luxus-Pedal-Club zu gehen. Was wir machen, das habe ich letztens erst vor ein paar Monaten in der New York Times gelesen, ist, wie wohltuend es ist, einfach mal bei Freunden vorbeizukommen. Und wir haben ja mittlerweile immer so irgendwie, wenn ich vorbeikomme bei einem Freund, dann muss es eine Dinnerparty sein, dann brauche ich eine offizielle Einladung, dann müssen wir doch Cocktails machen, dann müssen wir doch einen Film gucken. Aber einfach zu sagen, sag mal, hast du in einer Stunde Zeit, ich komme mal vorbei. Und von mir aus nehme ich auch meinen Laptop mit und mache nebenbei Kram auf der Couch und du putzt die Küche oder so. Mhm. Aber man ist irgendwie zusammen und verbringt Zeit zusammen. Das ist, glaube ich, etwas, das auch eine Rolle spielt, weil wir inzwischen so getrimmt sind, dass wir immer etwas mit Funktionen verbinden müssen. Mhm. Sonst ist es doch verschwendete Zeit. Wenn wir beide uns treffen und wir gucken keinen Film und wir kochen nicht zusammen, was wir erzählen können, dass wir gekocht haben, sondern wir hängen eigentlich nur rum, dann hat man das Gefühl, also rumhängen an sich, das ist doch irgendwie faul, das ist unproduktiv, das ist auch nicht gut für meine Gesundheit. Und die Medizin würde aber eigentlich sagen, doch, das ist gesund für deine das ist gut für deine Gesundheit. Wenn du mit Menschen umgeben bist, wenn du dich mit denen entspannen kannst, wenn du nicht den Druck hast, auch was leisten zu müssen für die oder für dich oder für deine Außenwelt, sondern wenn du mit Leuten einfach sein kannst, dann hat das einen Wert, der für dich emotional natürlich wichtig ist, der im Grunde auch ein rebellischer Akt ist, finde ich, in dieser Produktionsgesellschaft oder Produktivitätsgesellschaft und der am Ende gut für deine Gesundheit ist.
Also ich kann mich noch dran erinnern, früher, ich bin aufgewachsen in einer Welt, in der es noch keine Handys gab. Mein erstes Handy hatte ich mit 18. Wir hingen noch rum, weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Wenn ich heute meine Kinder sehe, das ist wirklich schwierig für die, weil sie es einfach so anders gewohnt sind. Ne?
Ja. Und es gibt ja jetzt in Australien, können wir über das Social-Media-Verbot für Kinder sprechen und so weiter, da hat man ja inzwischen schon evaluiert, dass die am Ende, am Anfang natürlich, also es ist ja auch nichts Neues, die Wissenschaft sagt irgendwie, dass so ein Social Media, irgendwie die Handys für Kinder und so ja eine krasse Sucht sind. Die flippen dann aus. Ich hatte auch mal ein Kind bei mir im Haushalt, der hat dann mit 11 die ganze Zeit Fortnite gespielt. Und wenn man dann nach 2 Stunden sagt, also sorry, du musst jetzt mal Hausaufgaben machen oder mal abessen und wir müssen das Ding mal ausmachen, der ist rasend geworden. So, und das mache ich ihm gar nicht, ihm als Charakter den Vorwurf, sondern wenn du quasi im Dopaminspiegel die ganze Zeit da am Game bist und kriegst immer Belohnung, Belohnung, Belohnung und dann kommt jemand Externes und nimmt dir das weg, dann flippst du aus. Das ist Suchtverhalten und das weiß man inzwischen medizinisch, wissenschaftlich ganz genau. Deswegen waren die ersten Reaktionen auf das Handyverbot in Australien genauso. Die Kinder sind alle irgendwie ausgerastet und nach 1, 2, 3 Wochen stellt sich aber eine Entspannung ein. Da ist das mal schön, dass das keine Rolle spielt. Da kann man auch mal die Augen zumachen. Da erlebt man auch mal, was Langeweile ist. Da kann man Langeweile auch anders aushalten. Da kommt man auf neue Gedanken. Gibt Studien, wie Kinder, die viel am Handy sind, irgendwie malen und Tiere beispielsweise zeichnen und Kinder, die wenig am Handy sind, Tiere zeichnen. Mhm. Kommt natürlich raus, dass Kinder, die wenig am Handy sind, viel mehr Details haben, eine größere Fantasie haben und so weiter. Mhm. Und das hat alles schon irgendwie miteinander zu tun. Und man muss, und deswegen finde ich eigentlich fast wichtiger als die Digitalisierungs-, die Digitalisierungskeule, finde ich eigentlich die Kapitalismuskeule. Wir sind halt in einer Gesellschaft, die wahnsinnig schnell ist, die wahnsinnig unübersichtlich ist, wo jeder irgendwie was leisten muss, wo wir gucken, wie kriege ich das Beste aus mir raus, Selbstoptimierung, Produktivität, Schlafmessen, Schritte zählen, Hauptsache nichts ist verschwendet. Und wenn du so dein Leben lebst, nach einer absoluten irgendwie Funktionsfähigkeit, bleiben Dinge auf der Strecke, die man nicht so richtig messen kann. Nämlich irgendwie, kann ich meine Freunde trösten? Kann ich mich auch mal zurücknehmen? Wie gut bin ich in Rücksicht nehmen? Ist meine Empathie in Ordnung? Und das sind Sachen, die quasi in dieser Selbstoptimierungsszene wenig eine Rolle spielen und die aber quasi im Kontext auch von Einsamkeit und Beziehung eine große Rolle spielen. Und auf solche Dinge muss man mehr achten. Mhm.
Man sagt, die Generation X, die Millennials, also das sind so die Geburtsjahrgänge 65 bis 96, die zählen zu den resilientesten Generationen der Menschheitsgeschichte, weil eben in analoger Welt aufgewachsen und quasi von heute auf morgen mussten die, ich auch, mit einer voll digitalisierten Welt klarkommen. Könnten denn wir, also diese Geburtsjahrgänge, die wir diese Hybriderfahrung gemacht haben, vielleicht die jüngere Generation unterstützen und wenn ja, wie?
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so einfach ist. Ich erlebe immer mehr junge Menschen, die eigentlich nur die digitale Zeit kennen, die fast eine Sehnsucht danach haben, wie ist es denn mal ohne? Mhm. Und von denen kommen eigentlich die Silos, das darauf mal zu verzichten oder mal irgendwie sowas wie einen Digital Detox zu machen. Und ich habe immer noch, und ich bin ja auch ein hybrider Fall und irgendwie Freunde, die vielleicht einen Ticken älter sind als ich auch. Und wir sind eher die, die im Grunde irgendwie manche Sachen noch nicht richtig unterscheiden kommen, die total fasziniert von der KI sind, die irgendwie das Gefühl haben, also da hat mir jemand was in der Telegram-Gruppe gezeigt, das muss doch wahr sein, wo im Grunde die Schulkinder schon sagen, naja, hast ja mal auf die Quelle geguckt. Also, dass man jetzt so sagen würde, die Alten machen es besser als die Jungen, würde ich nicht sagen. Aha. Dass man sagt, die Jungen, die sind da total naiv, würde ich auch nicht sagen. Dass alle Jungen keine Lust mehr auf Digitalisierung haben, würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, da kann man Sachen nicht so schnell generalisieren. Generell macht es Sinn, wenn unterschiedliche Erfahrungshintergründe zusammenkommen, unterschiedliche Horizonte zusammenkommen und man sich halt da unterstützt, wo einer sich ein bisschen besser auskennt, na klar.
Sehr schön. Wenn wir dieses Gespräch in 5 Jahren nochmal führen würden und das Thema Einsamkeit wäre messbar zurückgegangen, was haben wir ab heute anders gemacht? Und was ist denn deine Vision von einer Welt, in der wir gesund miteinander verbunden sind?
Das ist eine tolle Frage. Also, was hätten wir anders gemacht? Wir hätten das Kneipensterben zum Beispiel gestoppt. Und zwar nicht im Sinne, als dass wir irgendwie alle wieder mehr Alkohol trinken, aber dass wir einen Sinn dafür haben, eben was dritte Orte sind, dass es Räume braucht, in denen wir zusammenkommen, die auch wichtig sind für Politik. Man kann, finde ich, keinen Podcast machen, kein Gespräch führen, auch nicht, wenn wir dezidiert über Gesundheit sprechen wollen, ohne darüber zu sprechen, was ja wirklich politisch um uns herum passiert. Und wir haben höhere Feindseligkeiten, wir haben Gewaltexzesse, wir haben auch in anderen Ländern schon irgendwie Schritte Richtung Autokratie, Regimewechsel im Grunde, eben Narrative, die nicht mehr funktionieren, Leute, die bei uns irgendwie aus der Demokratie aussteigen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren wir alle aufgeschreckt, weil Rechtsextreme irgendwie die 5% Sprinthürde geschafft haben. Jetzt ist es fast normal, dass die um den ersten Platz kämpfen. Und ich glaube, dass man sowas nur aufhalten kann, wenn sich eine Gesellschaft wieder als Gemeinschaft fühlt. Darum geht es ja im Grunde. Also, dass irgendwie 10 Nachbarn nicht das Gefühl haben, wir bekämpfen uns als 10 Nachbarn, sondern dass 10 Nachbarn sagen, ey, wir sind eine Nachbarschaft und wir können 10-mal Ressourcen zusammenbringen, damit unsere Nachbarschaft davon gewinnt. Und ich glaube, das hat was mit dritten Orten zu tun. Das hat was mit Wertschätzung von Fürsorge, Care-Arbeit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass soziale Ungleichheit gestoppt wird, dass Menschen faire Chancen miteinander haben. Es hat was damit zu tun, mit Respekt aufeinander zuzugehen, auch wenn wir nicht alle gleich sind, sondern gerade weil wir unterschiedlich sind. Das ist irgendwie, es gibt einen Begriff von Hannah Arendt. Hannah Arendt hat mal den, boah, jetzt lass mich nicht lügen, was war es denn, einen Preis bekommen in Hamburg, 14 Jahre nach der Shoah. Und hat quasi sich bezogen auf einen Begriff aus Nathan der Weise. Und das war der Begriff von Freundschaft in finsteren Zeiten. Und das fand ich so einen schönen Begriff, weil Freundschaft in finsteren Zeiten für Hannah Arendt bedeutet, auch als Lehre aus dem Nationalsozialismus, wir können einander fröhlich und munter begegnen, eben weil wir unterschiedlich sind. Weil wir eine gemeinsame Freude haben am gemeinsamen Erleben, weil wir eine Lust empfinden am Streit, weil der Streit irgendwie uns nachweist, dass wir eine plurale Gesellschaft sind, dass jeder Mensch anders ist. Und das sind so Grundvoraussetzungen. Und wenn wir gerade eine Gesellschaft bauen oder für uns privat ein Beziehungsgeflecht bauen, wo wir nur das Gefühl haben, ich kann mit jemandem anderen etwas zu tun haben, weil er genauso ist wie ich selbst, dann ist das das Ende der solidarischen, pluralistischen Gesellschaft. Dann ist es eine Ich-Produktion, eine Ich-Reproduktion. Und das ist irgendwie am Grunde das Ideal der einsamen Gesellschaft. Also was wir hinkriegen müssen, ist, uns selbst nicht zum Maß aller Dinge zu nehmen, sondern irgendwie fruchtbar zu finden, bereichernd zu finden, dass alle um uns herum anders sind, jeder was anderes an den Tisch bringt und dass wir als Gesellschaft eben diese Tische bauen, an denen auch jeder Platz finden kann.
Wow. Also ich habe gerade das Gefühl, ich bastel mir jetzt 10 Plakate und gehe auf die Straße und fordere für meine Resilienz, für unsere Resilienz, für unsere Einsamkeit, für alte Menschen, aber auch für Kinder einfach, Mensch, tut doch was. Ich finde, das hat mich jetzt so richtig wachgerüttelt. Vielen Dank für diese vielen wertvollen Impulse.
Sehr, sehr gerne.